Also ich weiss, eben so der Moment, wo ich in der Dusche war und das Baby, das war vielleicht 2-3 Tage alt, hat gebackt. Und das ist mir durch Mark und Bein durch, dass jetzt das gebackt und ich bin jetzt da in dieser Dusche und was mache ich jetzt mit dem Kind? Was hat das? Was ist meine Aufgabe? Und einfach, also einfach so der Moment. Mhm. Und das gibt, ja, das hat es immer wieder gegeben. Also die, jetzt bin ich zuständig.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Nadine Schenja räumt auf mit einem verklärten, romantisierten Mutterbild. Als Journalistin und Psychologin gründet sie nach der Geburt von ihrem ersten Kind den Blog «Mamas Unplugged», wo sie aus ihrem Mami-Alltag berichtet, so wie er wirklich ist. Manchmal wunderschön und manchmal erdrückend. Mittlerweile hat sie 4 Kinder, unterrichtet sie alle selber daheim im Homeschooling und hat die anstrengendste Zeit von ihrem Leben gerade hinter sich. Ein Umbau von einem Haus und ein Umzug als Grossfamilie. Sie erzählt uns über ihre Suche nach Freiheit, von ihrem Herz für Menschen und ihrem Drang nach einem gelingenden Leben. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Schön, bist du mit dabei. Herzlich willkommen, Nadine. Genia.
Merci.
Mega schön, dass du da bist.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Für
unser Gespräch.
Ja, du bist eine spannende Frau, Mutter von 4 Kindern, Journalistin, Psychologin, Gründerin vom Blog «Mamas Unplugged». Eine Initiantin, ich würde sagen, eine initiative Ideenbombe.
Okay.
Du hast auch viele Ideen und die sind schon viele davon in die Umsetzung gekommen, viele davon erfolgreich. Ein paar hast du wieder müssen verabschieden, sind nicht so rausgekommen, wie du dir das gewünscht hast. Darüber reden wir. Wir reden über dein Leben als Mutter, weil es das ist, was dich am meisten beschäftigt, jeden Tag, privat, aber auch beruflich. Mhm. Und du hast mir gesagt, das ist auch deine grösste Herausforderung, zu Mutter sein.
Ja. In mir das sagen. Weil es immer wieder neu ist. Und kaum hast du das Gefühl, jetzt weiss ich, wie es geht, ändert sich etwas und alles ist wieder anders. Also, sei, wenn du ein Baby hast, das ist ja neu, und dann tust du dich mal darauf einstellen, schaust mal, wie das funktioniert, mit Stillen, mit wie versorge ich das Menschli und wie schlaft denn das richtig und gut und wie können wir uns jetzt da einrichten und kaum hast du das gemacht, wird es grösser und plötzlich musst du einen Shoppen einführen oder musst Spray einführen oder was auch immer. Weißt, also einfach so. Und alles ist wieder neu und das hört wie nicht auf. Mhm. Und ich finde, das ist ja das, was so bereichernd ist am Muttersein und gleichzeitig ist ja das, was so herausfordernd ist, wenn du ständig wieder dich selber musst neu entwickeln musst, wenn du ständig wieder musst überlegen, wie mache ich es jetzt. Vielleicht mache ich nur das und alle denken einfach so, ja, wir machen da irgendetwas. Also überlegen sich das gar nicht so. Aber für mich ist das wirklich, ich tue mir immer wieder überlegen, aha, jetzt ist mein Kind so unterwegs, was heisst das jetzt für uns oder für mich und wie gehen wir jetzt mit dem um? Also das beschäftigt mich und ja, das fordert mich raus. Mhm. Im Guten wie auch im negativ herausfordernden, dass es eben wirklich kräfteraubend kann sein.
Ist es für dich immer ein Traum gewesen im Leben, dass du Mutter werden willst?
Nicht wirklich. Also ich habe mir nicht mich selber vorgestellt als Mutter, als ich jünger war. Im Gegenteil, ich bin in einem recht konservativen Umfeld aufgewachsen und habe dort immer so gefunden, hey, eigentlich möchte ich lieber nicht Mutter sein, lieber einfach Karriere. Also das ist ja so ein bisschen so, wie man dann geprägt worden ist. Ich habe dann noch den Gymnasium gemacht und dann war irgendwie wie so klar gewesen, Frauen haben Kinder und Karriere. Oder haben vor allem Karriere. Und das war irgendwie so einfach so ein Denken gewesen. Und das habe ich dort so ein bisschen übernommen, auch so ein bisschen aus Protest raus vielleicht, gegenüber all diesen eher konservativer eingestellten Männern, die haben gefunden, Frauen sollen doch einfach daheim sein und für die Kinder schauen.
Du bist in einem konservativen Umfeld aufgewachsen, hast du gesagt. Du bist auch in einer Familie mit 4 Kindern aufgewachsen. Mhm. Kannst du uns ein bisschen zurücknehmen? Was war das für eine Familie, in der du drin aufgewachsen bist?
Ja, das gesagt, meine Familie war nicht konservativ, obwohl das die Strukturen konservativ waren. Also, genau, meine Mama war daheim und hat 100% zu uns geschaut. Mhm. Mein Vater ist arbeiten. Ich bin die älteste von 4 Kindern. Hey, und wir hatten einfach eine idyllische Kindheit gehabt. Also rückblickend sehr, sehr idyllisch. Wir haben in einem Haus gewohnt mit einem Riesengarten. Wir hatten Schäfli, wir hatten Geissen, wir hatten Meersäule. Einfach, wir konnten spielen. Und meiner Mutter war es wirklich wichtig, dass wir sein dürfen. Und hat uns dort recht freigesetzt.
Mhm.
Ja.
Und was war das konservative Umfeld, in dem du drin aufgewachsen bist, wenn es nicht deine eigene Familie war?
Wir sind in eine Freikirche gegangen. Und das war vor allem dann zumal halt einfach eher konservativ eingestellt gewesen. Halt noch mit diesen klaren Strukturen, wie es muss sein. Und das ist so ein bisschen die Prägung, die ich mitbekommen habe.
Also der Mann
Klar, der Mann ist das Oberhaupt von der Familie, zum Beispiel. Das ist, ja. Und natürlich hat sich dort viel geändert oder auch das hat sich auch entwickelt. Also, auch wenn wir dort grösser geworden sind, also haben wir dort wie dagegen geredet oder haben wir gefunden, hey, aber es kann ja nicht sein. Und ist denn das wirklich so? Und wer sagt denn, dass es so ist? Und warum werden die Bibelstellen genau so ausgelegt? Und dort hat es ja schon Bewegung gegeben in gewissen freikirchlichen Kreisen. Aber dann, in dieser Zeit, ist das wie noch so sehr fest in den Köpfen gewesen. Und mir, also vor allem meine Mutter, war dort schon sehr emanzipiert eingestellt gewesen, im Sinne von, das muss nicht so sein, das ist nicht, wie es muss sein. Es kann so sein, aber es muss nicht.
Du hast mir gesagt, du bist auch ein bisschen einsam aufgewachsen. Mhm. Warum einsam? In einer Familie mit so vielen Kindern, so idyllisch, wie das klingt.
Ich glaube, vor allem, als ich älter geworden bin. Meine Geschwister, die sind zwei Brüder, die nachher kommen, und die haben dann natürlich miteinander ähnliche Interessen teilt, die sind schauten zusammen. Und irgendwann ist mir das als Teenager, habe ich dann gefunden, das ist nicht so cool. Und habe ich nicht irgendwie einen Anschluss gefunden oder eine Gruppe gefunden, wo ich mir selber wirklich zugehörig gefühlt habe. Und habe immer gesagt, meine Eltern sind von Bern quasi ausgewandert ins Fricktal und habe dann immer das Gefühl gehabt, so von der Sprache, die ich rede, ich kann nicht wirklich Aargauerdeutsch reden, ich möchte gerne auf Bern wohnen. Und das war so ein bisschen in meinem Kopf gewesen. Darum, es ist wie nicht ein Zuhause gewesen. Natürlich bin ich dort zuhause, habe mich wohl gefühlt über weite Strecken und gleich nie ganz. Ja.
Du hast dann Psychologie studiert. Schule ist dir einfach gefallen, hast du gesagt. Warum Psychologie? Warum das Studium?
Es war irgendwie wie einfach klar gewesen, ich habe den Gymnasium gemacht, jetzt studiere ich. Und dann weiss ich noch, es hat so ein Heftchen gegeben und dann habe ich so durchgeblättert und so ein bisschen gelesen, was es für Studiengänge gibt. Und ja, schon Medien war schon ein Thema gewesen, das hatte ich dann auch im Nebenfach so ein bisschen gehabt. Was hatte ich noch gehabt? Geschichte, Deutsch und Psychologie war halt etwas gewesen, da geht es noch um Menschen. Mich interessiert mega, wie Menschen funktionieren. Also könnte doch das Studium noch etwas für mich sein. Also es ist wirklich sehr blauäugig, einfach mal so, ja, das könnte noch passen, also machen wir doch das. So hat sich das ergeben. Also es war nie ein Berufswunsch, es sollte Psychologin sein, sondern mehr einfach so, hey, es interessiert mich, also mache ich das.
Und jetzt sind nach dem Studium ja auch mehr eben wirklich in die Medien gezogen, in die Werbung. Du bist dann in eine Werbeagentur gegangen. Nachher auch in Journalismus. Was fasziniert dich dort dran?
Hey, nach wie vor die Menschen. Also das ist geblieben. Also Psychologie ist schon, das ist schon ein richtiger Entscheid gewesen. Ist auch etwas, was mich ja immer noch begleitet, jetzt in dem, was ich jetzt mache. Also ich finde Medien und Psychologie sie, je nachdem, wo, in welchem Mediengebiet das du schaffst, sehr eng zusammen. Und mich interessieren einfach Menschen. Wie funktionieren sie? Wie ist ihre Geschichte? Warum sind die Sachen so, wie sie sind? Und vielleicht auch die Frage, ja, wie könnte man es denn ändern? Ja.
Und du hast gesagt, vielleicht eher Karriere als Kinder. Was waren so deine Ambitionen?
Ja, lustigerweise hatte ich, glaube nicht wirklich Ambitionen gehabt. Ja, aber ich habe das Gefühl, das war einfach so eine Gegenreaktion gewesen. Und ich habe nie eine Vorstellung gehabt, wie muss mein Leben schlussendlich mal aussehen. Das hat sich dann schon entwickelt, dass ich denke, Kinder wären schon cool und wenn Kinder, dann gerne viel. Aber wir sind auch zu viert aufgewachsen und ich habe das Grossfamilien-Groove. Ich finde das etwas Cooles und habe gedacht, das hätte ich für mich auch. Aber ich habe mir jetzt nie vorgestellt, so muss es dann sein und so werde ich dann arbeiten oder so nicht und das werde ich dann sein und das nicht. Das hat sich einfach so organisch quasi gebildet.
Es hat sich recht vieles bei dir so Schritt für Schritt organisch entwickelt, oder?
Ja, und es kommt natürlich aus mir raus. Also ich denke schon, ich habe einfach das gemacht, was in mir ist und das von außen genommen, was zu mir passt. Vielleicht so.
Du bist nachher von der Werbeagentur in Journalismus. Hast du beim Blick gearbeitet. Kannst du uns aus dieser Zeit noch ein bisschen erzählen? Was hast du dort so gelernt im Journalismus?
Also es war ja nie ein Ziel von mir, beim Blick zu arbeiten. Der Blick ist ja immer so ein bisschen polarisiert. Und ich bin dann zum Sonntagsblick-Magazin und habe gefunden, das ist voll vertretbar, Sonntagsblick-Magazin. Dort geht es um Geschichten von Menschen, das ist eben das, was mich interessiert. Und dort kann ich mich schreibtechnisch voll ausleben und mega viel lernen. Und dann hat es dort personelle Veränderungen gegeben und dann bin ich schlussendlich wirklich in der Tagesredaktion vom Blick gelandet. Und das ist so die Redaktion, wenn irgendetwas passiert, Todesfall, alles, dann sind das die herfahren mit dem Auto, gehen an die Tür klopfen oder telefonieren. Und so die Nachbarschaft abtelefonieren.
Die hartnäckigen,
die wirklich anstrengenden Journalisten. Das war mein Job. Und ich habe das gemacht, wie zwangsläufig müsste. Ich hatte keine andere Möglichkeit gehabt. Und gleichzeitig habe ich dann auch gefunden, wow, es ist mega spannend, weil du bekommst so viel mit über von dem, was passiert in der Schweiz jetzt oder weltweit. Die Geschichten von Menschen und das Handwerk halt nochmal ganz anders. Und habe dann, je länger, je mehr dürfen einfach Geschichten erzählen. Also längere Geschichten dürfen erzählen, Serien machen zu spezifischen Themen. Ja, und das ist dann das, was mir wieder mega fest entsprochen hat.
Und das Geschichten erzählen, das also Geschichten von Menschen erzählen. Mhm. Was fasziniert dich an dem? Was reizt dich an dem?
Ich finde es einfach spannend, wie sich Leben entwickeln können. Mhm. Was Menschen aus den Begebenheiten machen, die ihr Leben mit sich bringt, was sie aus Schicksalsschlägen machen. Eigentlich wahrscheinlich das Gleiche wie du, wie du hier machst, oder? Yeah. Ja, ich finde es einfach spannend, zum Zuhören, wie Leben passiert. Mhm. Und was Menschen damit machen. Mhm. Und vielleicht auch für mich mitnehmen. Was nehme ich denn für mich mit? Das inspiriert mich. Wie will ich es denn machen? Ich glaube, jede Geschichte, die du hörst, macht ja mit dir, dass du dir musst überlegen, was mache ich denn eigentlich? Und will ich das, was ich mache oder lebe? Was könnte ich echt noch? Ja.
Mhm. Mega spannend, ja. Mhm. Du hast in dieser Zeit auch die heutige Mannlehre kennen und hast geheiratet.
Mhm. Hat und auch Kinder
gehabt. Und hast schnell Kinder bekommen. Genau. Aber du hast noch beim Mann. Mhm. Wer ist er? Oder was ist er für ein Typ? Was hat dich fasziniert?
Wir teilen die gleichen Wertvorstellungen. Das heisst, sehr viel Sicherheit im Miteinander. Wir müssen uns nicht erklären, weil wir reden in ganz vielen Sachen stündlicherweise vom Gleichen. Wir sind ganz unterschiedlich, aber wir haben wie so einen so einen Boden. Er ist extrem initiativ, hat vor nichts Angst und unterstützt mich in ganz vielem oder eigentlich in allem, ja.
Wenn du sagst, du hast so ein gleiches Wertekompass, was ist das für ein Wertekompass, den ihr teilt?
Das ist mega schwierig zu sagen oder zum Festhaben. Oder ich weiss einfach, wir haben nie Diskussionen, wie wir unsere Kinder erziehen wollen, zum Beispiel. Wir haben auch nie Diskussionen, wie wollen wir unsere Beziehung führen. Also wir müssen nicht darüber diskutieren, dass es wichtig ist, dass man miteinander redet. Oder wir wollen... Und wir sind, glaube ich, auch beide bemüht, um zu gelingen, dass es gelingt. Mhm. Und natürlich haben wir auch, also das ist nicht, das klingt jetzt völlig konfliktbefreit, das ist es nicht. Aber einfach so Grundlage, merke ich, immer wieder ist das Gleiche. Mhm. Ah, und seine Menschenliebe, genau. Er hat ein mega Herz für Menschen. Und das habe ich auch immer sehr, sehr geschätzt. Mhm. Ja.
Du hast dann einfach Kinder bekommen. Was hat das Mami werden mit dir gemacht? Es hat ja ganz viel mit dir gemacht und beschäftigt dich das heute mega fest.
Das hat mich, glaube ich, wirklich in ein neues Universum katapultiert. das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Und zwar nicht einmal, weil jetzt meine Kinder, weißt du, gerade zum Anfang total spezifisch, also ich hatte keine Grandbabys, nichts, weißt du, und jetzt kannst du sagen, boah, das ist jetzt wirklich gerade mega schwierig, da musst du wirklich jetzt gerade alles lassen, aber einfach so, ja, einfach so die Fürsorge, also verantwortlich sein für ein Kind 24-7. Mhm. Und wollen, dass das gelingt und das Kind gerne haben und alles dafür geben, dass es gut kommt und vielleicht aber gleich auch nicht wissen, wie denn das geht und sich selber müssen zurückstellen, sein ganzes Leben neu überdenken, weil ja vieles nicht möglich ist, wenn du ja so zuständig bist für ein Kind. Mhm. Du kannst nicht einfach nicht mehr hergehen, du kannst nicht einfach das machen, was du gerade willst oder was du gerade cool findest. Du musst immer das ganze System mitdenken und ja. Das ist doch in das neue Universum.
Und das hat dich überrascht? Also hat dich die Mutter werden überrascht, was das bedeutet?
Hey, total. Also wir sind die Erste gewesen in meinem Umfeld, jetzt, die so Kinder hatten. Mhm. Und ich habe es gar nicht so mitbekommen von anderen, wie das denn wirklich ist. Ich glaube wirklich sehr blau. Ich hatte gar nicht wirklich eine Vorstellung gehabt, was das denn heisst. Und das macht man einfach. Man hat einfach Kinder und das läuft dann und dein Leben geht weiter und du versuchst es zu integrieren und es wird dann gehen. Und, aber was Mutter sein wirklich bedeutet, das, ich würde sagen, ich habe keine Vorstellung gehabt. Ich weiß auch nicht, ob man das kann. Mhm. Ja, was es dann wirklich heisst. Und das ist ja so sehr fest abhängig von deinem Kind, das du hast. Was hat das für Bedürfnisse, was hat das für einen Charakter und wie reagierst du auf das, dass du jetzt plötzlich eben so Verantwortung hast? Mhm. Was macht das mit dir?
Wie hast du auf das reagiert? Was hat das mit dir gemacht, die Verantwortung? Hat sie dich fast erdrückt zum Teil oder hast du sie gut können tragen?
Ein bisschen beides. Also ich weiss, eben so der Moment, als ich in der Dusche war und das Baby, das war vielleicht 2-3 Tage alt, hat gebackt. Und das ist mir durch Mark und beide, das ist jetzt ein Bäcket und ich bin jetzt da in der Dusche und was mache ich jetzt mit dem Kind? Was hat das? Was ist meine Aufgabe? Und einfach, also einfach so der Moment. Mhm. Und das gibt, ja, das hat es immer wieder gegeben. So die, jetzt bin ich zuständig. Und gleichzeitig machst du es einfach. Ja.
Du hast ja auch ein klassisches Familienmodell nachher gewählt. Oder ist es
eher klassisch, ja.
Eher klassisch. Mhm. Also dein Mann geht hochprozentig arbeiten, ja. Und du kümmerst dich hochprozentig,
genau,
um Kinder.
Und dann gibt es noch die Zwischenprozente. Also weißt du, ich wollte immer aktiv bleiben, also beruflich aktiv bleiben. Ich habe aber nicht gewusst, dass das genau möglich ist. Vor allem, das Hüte-Setting, das wir uns eigentlich vorgestellt haben, nicht ganz so funktioniert hat. Einfach, ja, das war ein bisschen umständlicher gewesen, als gedacht. Ja, aber ich habe immer geschafft nebendran. Aber wirklich nebendran. Und nicht hauptsächlich. Also, weißt du, irgendwie wie nicht. Du kannst ja wirklich das trennen. Du kannst sagen, 60% kann ich arbeiten, 40% bin ich daheim oder umgekehrt. Und bei mir war es irgendwie immer so ein bisschen fließend gewesen. So ein bisschen, je nachdem, wie es gegangen ist. Und er ist einfach immer 100% arbeiten.
Mhm.
Ja.
Und was hat das mit dir gemacht? Also zu merken, dass er als Mann, als Nicht-Mutter, freier ist.
Mhm.
Kannst du das
noch? Ja, total. Also bei ihm ist das Kind haben und die Verantwortung haben. Das ist auch lang gegangen, bis das ist angekommen. Also das ist, wenn du Frau bist und du schwanger bist, hast du schon nur das Gefühl von, wow, da ist etwas in meinem Körper drin. Und das muss ja auch noch raus. Also die ganze Geburt ist ja etwas, was dich als Frau viel, viel mehr beschäftigt, weil es ja um dich geht. Mhm. Und dann, wenn du stillst, bist du auch noch mal du zuständig. Also du hast ganz eine andere Bereitschaft schon nur im Kopf und im Körper für Babys.
Mhm.
Und er kann einfach gehen. Er muss nicht denken, jetzt muss ich daheim sein, weil das Kind hat wieder Hunger. Und das hat mich schon mögen. Das Ungleichgewicht und dass es ja vor allem an mir ist, um mich zu befreien. Also das, ich finde auch, dort ist mega viel Entwicklung passiert, aber ja, so die Vorstellung, was heisst denn das überhaupt, Kind zu haben? Und was bedeutet das, Eltern zu sein? Und was macht das mit uns und mit unserer Zeit? Und wie investieren wir die jetzt? Wer macht was? Ich kann mich auch nicht mehr so gut daran erinnern, im Fall an die Entwicklung.
Mhm. Irgendwo nachfragen. Was hat es mit euch als Paar auch gemacht? Hat das zu Konflikten geführt? Oder?
Ja, sicher. Also wir hatten viele Diskussionen. Oder ich hatte einfach das Gefühl, ich muss recht viel erklären. Nicht, weil er nicht bereit wäre, um das zu sehen, aber einfach, wenn er es nicht sieht. Er muss ja nicht.
Mhm.
Und dort irgendwie immer wieder erklären, aha, ja, wenn wir gemeinsame Zeit haben, dann sind wir zusammen verantwortlich und dann tun wir zusammen festlegen, wie wir die Zeit nutzen und nicht, ah, du kannst dafür nach dem Arbeiten noch ein bisschen länger bleiben und ich bin halt dann gleich noch daheim mit den Kindern. Einfach so das Verständnis von, da ist jemand und wir sind beide für das zuständig und das ist immer.
Mhm.
Ja, dort, ich glaube, dort haben wir schon müssen uns finden oder haben wir so ein bisschen müssen, ja, herausfinden, was das heisst. Immer wieder neu.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, du bist eben beruflich immer aktiv geblieben, hast es aber können anpassen, je nachdem, wie viel Kapazität du gehabt hast. Was hast du denn gemacht beruflich?
Also ich habe dann aufgehört, arbeiten beim Blick, wo das Kind auf die Welt gekommen ist, und habe gefunden, ich tue einfach als selbstständige Journalistin weiter arbeiten und habe dann 2-3 Artikel publiziert und habe dann parallel dazu angefangen mit Mamas Unplugged. Das ist mit einer Freundin zusammen, wo wir haben gesagt, das Mama-Leben, das fühlt sich nicht ganz so an, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie man auch darüber kommuniziert. Also das ist dann irgendwie einfach so, man ist Mama und man hat schöne Räume und man hat schön angelegte Kinder und alles läuft einfach und nebenbei gehst du noch arbeiten und einfach, es funktioniert alles und wir haben gemerkt, es funktioniert nicht einfach, das braucht mega viel und man muss auch sehr fest aushalten, dass es viel Chaos ist und viel unordentlich. Nicht im Sinne von einfach Sachen, die rumliegen, das auch, aber einfach Sachen, die passieren, die völlig überraschend sind. Ein Kind wird nicht einschlafen.
Mhm.
Und dann gehst du wegeln und du bist um Mitternacht noch am wegeln. Weißt du, einfach so eben überraschende Sachen. Und dann haben wir gefunden, wir wollen über das anfangen schreiben und das einfach abbilden. Und dort hat es dann so ein bisschen gekehrt, eben, dass ich vom Journalismus weg bin und vor allem dort dann investiert habe.
Also das heisst, ihr habt einen Blog gegründet oder online geschrieben habt über euer Leben als Mütter.
Ja, und dann ist Instagram ist gerade aufgekommen und dann haben wir dort angefangen, ja, Fotos publizieren. Das ist wirklich der Anfang von Instagram.
Aber das war so ein bisschen als Hobby, denke ich, eher. Oder voll. Hast du Ambitionen?
Nein, gar nicht. Nein. Wir haben einfach das Bedürfnis gehabt, um über das zu reden. Und haben gefunden, ja, da gibt es sicher Leute, die das wo einfach unterhalten sind, schon nur durch unsere Texte. Zuerst haben wir es einfach so ein bisschen lustig und so ein bisschen lustig über das Mama-Sein wollen schreiben. Nicht ernsthaft, nein.
Und wie ist es angekommen? Hat ihr das Publikum gefunden für das?
Das hat sich nach und nach entwickelt. Ganz viele Mütter haben gesagt, so geht es mir auch. ich erlebe das auch so und das hat so gut getan, zu merken, also einerseits, dass wir etwas bieten, was andere interessiert und abholt und andererseits aber auch zu merken, ah, da gibt es Leute, wo es auch so geht wie mir. Das tut das, glaube ich, so ein bisschen gegenseitig gut.
Ich bin dann noch die Mami geworden.
Ist das gerade dann gewesen?
Ja. 2015. Aha. 10 Jahre her, oder?
Ja,
voll. Ich kann mich das erinnern. Es hat gut da eben mal so ein bisschen nicht so verklärte Sicht vom Muttersein, aber so ein bisschen eine sehr nahe, authentische Sicht zu sehen. Und gleichzeitig, ich habe immer gedacht, Mann, wie schafft sie das? Sie hat ja Kinder. Wann schreibst du noch die Texte und so? Wie hast du das ganz konkret
gemacht?
Also, weißt, hast du gleich Kinderbetreuung gehabt oder hast du es am Abend im Bett geschrieben?
Einfach so nebenbei.
Es ist wirklich nebenbei.
Sehr vieles nebenbei. Ich habe schon zum Teil die Schwiegereltern gehabt, wenn sie wegeln. Aber wir haben eigentlich nie, also ganz lange keine fixe Betreuungslösung mehr gehabt. Ich kann es im Fall nicht mehr sagen. Also ich kann dir so nicht sagen, wie ich sitzen mache. Das ist wirklich einfach wie in Anführungszeichen nebenbei.
Das fließt aus deinem Alltag aus. Irgendwann hast du eine freie Minute und dann
hockst du. Und das ist nicht optimal. Gell? Also das ist natürlich nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Oder es hat auch Zeiten gegeben, wir hatten so Au-pairs, wo wie klar war, da kann ich mich rausnehmen und jetzt habe ich da mal 1-2 Stunden und einfach weggehen und dann kann ich etwas machen. Aber vieles passiert wirklich mitten im Leben.
Sie hat dann auch mehrere Kinder bekommen, 4 Kinder waren es am Schluss, oder? Alle 2 Jahre ein Kind.
Ja, es ist dann wirklich gerade, genau, wirklich alle 2 Jahre. Ja.
Und nachher mit der Einschulung vom Ersten ist nochmal so ein bisschen, ein Wendepunkt gekommen. Oder ist echt nochmal so ein bisschen wie ein neues Universum.
Ein neues Element, nochmal ein neues Universum. Also das Universum hat natürlich schon bestanden vorher. Aber es ist einfach wie so, dort hat es sich einfach manifestiert, vielleicht so.
Inwiefern?
Also bevor wir Kinder hatten, haben wir überlegt, ob wir homeschoolen wollen. Und haben so eine Doku gesehen auf SRF. Also ich habe die gesehen und dachte, ah, mega cool, das klingt spannend, so können lernen, ganz anders. Spannender Ansatz, habe es meinem Mann gezeigt. Und dann hat es lustigerweise oder überraschenderweise total cool gefunden. Und dann haben wir allen erzählt, wir werden unsere Kinder homeschoolen. Und dann war aber das Kind mega happy in der Spielgruppe. Und hat es geliebt, mit Kindern unterwegs zu sein und so. Und dann haben wir gefunden, wir können nicht unsere Ideologie quasi, die wir jetzt da haben, unsere Vorstellung, Homeschooling kann cool sein, dem überstülpen. Dann tun wir halt das Kind in Kinski schicken und schauen dann vielleicht in 2 Jahren wieder. Und dann ist es in Kinski gekommen und das ist 3-4 Jahre gut gegangen. Und dann hat es angefangen mit Bauchweh, mit Kopfweh. Und irgendwann ist es klar gewesen, das Kind ist, glaube ich, einfach massiv reizgeflutet. Das geht so nicht. Das Setting ist eigentlich zu viel für das Kind so.
Reizgeflutet.
Kannst
du das noch ein bisschen?
Das ist einfach, wenn du eine Reizoffenheit hast, sprich Lärm, oder du bekommst viel mit, vielleicht lärmtechnisch, du siehst, was die Leute machen, du bist überall und du kannst dich wie nicht abschirmen. Also es fehlt dir so wie der natürliche Schutz vom Hirn, der sagt, zack, nur das will ich hören, nur das will ich sehen und alles andere wird so ein bisschen ausblendet. Es kommt alles recht. Es kommt einfach alles recht nach. Und das macht Henne müde.
Also man redet auch von Neurodivergenz, oder?
Das geht dort rein, genau. Ja.
Also wenn eben so Reize überdurchschnittlich oder ungefilterter wahrgenommen werden.
Ja, genau.
Es werden auch Abklärungen gemacht.
Wir haben uns dann beraten lassen, was mit dem Kind denn genau ist, weil du willst ja wissen, was ist genau das Problem? Am Anfang ist das gar nicht so klar, was genau das Problem ist. Und sind auch schon dort gelandet, da ist wahrscheinlich irgendetwas Neurodivergenz rum. Das lässt sich nicht einfach von heute auf morgen auflösen. Also entweder muss man das Kind wie mega fest an das Setting gewöhnen und aushalten, dass es halt einfach eben reizgeflutet bleibt und mit all dem, was es mit sich bringt, dass es eben nicht mal, dass es total durchcrasht, wenn der Kinski fertig ist. Und für mich ist ja klar gewesen, der Kinski wird nicht weniger, es wird mehr. Und eigentlich, wenn wir...
Und das hat ja auch der Kinski verweigert, oder? Es hat wirklich auch nicht mehr gehen.
Genau. Ja, es hat dann auch nicht mehr gehen, klar, weil es einfach zu viel war. Also eigentlich wäre es mega gerne gegangen und gleichzeitig hätte es das wieder nicht verleiden mögen. Und eben, wir hätten den ganz fest müssen begleiten und Lösungen finden. Das ist ja extrem
anstrengend, oder? Als Mutter. Und du hast ja noch kleinere Kinder gehabt.
Ich war dann gerade hochschwanger gewesen.
Wie war das für dich, die Zeit?
Wie ist es gegangen? Ich finde es schwierig zum Abrufen, aber also Kinski Lehrerinnen, die hat das super gemacht. Weißt, also dort hatte ich wie nicht das Gefühl gehabt, das muss ich mega und da ist total Druck. Aber du hast natürlich für dich selber Druck oder du siehst auch dein Kind, das leidet und du willst Lösungen finden. du willst ja, dass es ihm besser geht, du kommst aber nicht raus, das ist genau das Problem. Und eben habe ich gewusst, so hochschwanger, wie ich bin, und die vier Kinder, die wir haben, und alles, also das, ich kann das nicht so begleiten, dass das Sinn macht, dass das weiter in Kinski geht. Mhm. Und habe ja auch gar nie eigentlich wollen, das Kind in Kinski schicken, sondern habe eigentlich wollen homeschoolen und gedacht, okay, Jackpot, das machen wir jetzt.
Das ist quasi unser Ticket
zum Homeschoolen. Ja. Ja, genau.
Aber weißt du, was ich noch spannend finde, ist, du selber, du hast ja wie eine mega eine gute Erfahrung gemacht in der Schule, oder? Oft ist es so, dass wenn man selber nicht so eine gute Erfahrung macht in der Schule, dass es einem wie auch dazu motiviert, an Homeschooling zu denken oder irgendwie. Mhm. Was ist denn für dich, wo du den SRF, die SRF-Doku geschaut hast, was ist das gewesen, wo dich an dem so fasziniert hat? Wenn es nicht, weißt du, eine eigene negative Erfahrung war?
Also so der erste Gedanke, warum dass wir homeschoolen, war wirklich, man muss ja gar nicht in die Schule gehen, um das zu lernen. Und man kann viel mehr das lernen, wo man Lust hat drauf und wo einem Freude macht und einem entspricht. Man hat mehr Zeit für alles. Das war, glaube ich, so der ganz Grundgedanke, der mich fasziniert hat. Also eigentlich sogar das Unschooling. Also einfach so die Aussage, ein Kind lernt so oder so, es will lernen und es wird das können lernen, was es braucht, um sein Leben zu meistern.
Bist du jemand, der sowieso gerne gegen Strom schwimmt?
Nein. Ja und nein. Ich habe beides in mir. ich war sehr angepasst. Und,
oder weißt, hast du es gesehen und gedacht, wow, für mich als Kind wäre das mega toll gewesen?
Ich habe mir schon überlegt, was hat das mit mir als Kind gemacht, wenn ich so viel Zeit hatte. Und aber auch das Gefühl, es hat mich vielleicht auch überfordert. So viel Zeit haben, so viele Möglichkeiten und gar nicht wissen, wo eigentlich anfangen. Aber ich glaube, ich wäre einfach in die Bibliothek und hätte alle Bücher ausgelernt. Ich wäre vielleicht noch in eine größere Bibliothek und hätte Bücher ausgelernt. Wahrscheinlich hätte ich einfach so meine Zeit da verbracht. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht nur gute Erfahrungen gemacht in der Schule. Vor allem, wenn du dir dann fast anfangen überlegen, ja, was würde das heissen, dass deine Kinder nicht mehr in die Schule gehen. Was würdest du denen wegnehmen? Also das ist ein häufiges Argument gegen das Homeschooling. Du kannst doch deinen Kindern nicht die Schulerfahrung wegnehmen. Und ich habe dann einfach überlegen und habe gefunden, so viele gute Schulerfahrungen habe ich eigentlich gar nicht. Ich bin einfach in die Schule gegangen. Mhm. Ich habe ein paar negative Erfahrungen gemacht und ich habe ein paar gute Erfahrungen gemacht. Aber eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob mir mega viel fehlen würde, wenn ich jetzt die Erfahrungen nicht hätte gemacht. Mhm. So.
Wie viel Mut hat es dich gekostet, nachher zu entscheiden, zu homeschoolen?
Der Entscheid selber hat mir gar keinen Mut gekostet. Das ist ja wie, das hat so Sinn gemacht für mich und macht nach wie vor grundsätzlich Sinn, homeschoolen. Es ist mehr, es kostet einem mehr, den Entscheid zu leben. Wenn du mit Kindern gehst, einkaufen, während alle in der Schule sind und du läufst einfach mit deinen Kindern, mit deinen vier Kindern notabene, weil das sind ja eigentlich zu viel, weißt du, so für die Gesellschaft, läufst du durch einen Laden durch und alle schauen dich so an und du merkst so, oh, irgendwie sind wir anders. Oder ja, einfach in diesem Moment dann merken, ich habe den Entscheid getroffen und das ist so anders als alles rundherum. Aber der Entscheid selber, ich habe mir dort gar nicht viel überlegt. Also, mal, ich habe mir viel überlegt, aber weißt, ich habe nicht gedacht, ja, was heisst jetzt das und wie wird jetzt das, sondern das macht Sinn, also machen wir es.
Und was macht das dann mit dir, wenn du merkst, wir sind so anders? Die schwimmen so gegen Strom, seit dem Einkaufen, wenn alle anderen Kinder schwimmen, gefühlt, oder?
Das kommt total auf meine Tagesform drauf an. Also ich habe Phasen, da vier ist, dass es so ist und finde, was haben wir für ein gutes Leben und was mache ich alles für meine Kinder? Also wie könnte ich das geniessen? Und dann gibt es andere Momente, wo ich finde, das ist doch nicht haltbar. Und kommt das wirklich gut? Und schau mal, was wir machen, macht das wirklich Sinn? Ja, wo ich dann innerlich immer wieder am Argumentieren bin, auch für mich, warum schicke ich jetzt mein Kind nicht in die Schule? Und wäre es dann wirklich, warum wäre es nicht besser? Weißt du, das abwägen? Und wie zu wissen, du kannst dein Kind in die Schule schicken, es kann gut oder schlecht kommen, in Anführungszeichen. Oder du kannst dein Kind homeschoolen und es kann gut oder schlecht kommen. Man muss zuerst mal überlegen, was heisst denn gut und schlecht? Und ja, und das Kind ist schlussendlich verantwortlich für das, was macht aus dem, was das Leben mit sich bringt. Vielleicht.
Also
ja.
Zurück in den Sommer, wo du dann wirklich entschieden hast, du dich homeschoolen. Du hast dann eben auch das vierte Kind noch bekommen, oder? Und dann hast du angefangen homeschoolen. Oder anders.
Ja, also wir. Ich würde immer sagen, wir haben angefangen. Mein Mann trägt das schon mit. Klar ist er am Arbeiten, aber das Homeschoolen ist ja ein Entscheid nicht nur für die Arbeitszeiten, sondern noch nachher und am Wochenende. Also das Bewusstsein, wir als Familie homeschoolen, das trage nicht nur ich, sondern es ist so eine Familiengroove quasi.
Also was heisst das für die Eben und für die Wochenende?
Ja, das heisst, dass er zum Beispiel nachher sitzt und mit einem Kind lesen übt, statt eine Geschichte erzählen am Abend im Bett, tut man noch zusammen lesen üben.
Mhm. Also oder, er ist auch Teil davon?
Er ist auch Teil davon, ja. Ich will das nicht alleine haben. Mhm. Die Verantwortung, es ist schon ein Mir. Logisch ist mehr bei mir, dadurch, dass ich da bin, aber es ist wie wir haben uns entschieden, wir machen das und wir sind verantwortlich für alles. Also er schreibt zum Teil auch Berichte, die er muss schreiben, so Sachen. Aber es ist so ein Miteinander. Mhm. Und darum, und das ist das Beste, was uns passieren konnte, oder der Moment vielleicht auch, weil du bist in diesem Wochenbett mit dem vierten Kind und du hast so keinen Stress. Du hast absolut keine Fremdbestimmung von außen. Du bestimmst dein Tempo mit deinen Kindern zusammen und du bist so in dieser Bubble und du lebst einfach. Und Kinski Homeschool ist ja, da passiert so vieles von dem, wo du weitergeben willst, deinen Kindern in diesem Stadium von Schule, passiert automatisch. Dass du eine Blume anschaust, dass du Entwicklung von einer Raupe anschaust. Oder weißt einfach so Sachen, dass du zusammen kochst oder dass du zusammen gehst einkaufen und die Welt erklärst mit Bilderbüchlein.
Aber du hast schon müssen auseinandergesetzt mit dem Lehrplan oder
eben ja, genau, wissen, klar.
Das Kind für das erste Kindergartenjahr mitbekommen. Mhm. Hat dich das nicht belastet? Oder ist das für dich wie eine
Ich finde, die Kindeszeit gar nicht. Ich finde es belastender, jetzt, wo sie grösser werden. Und es ist aber auch eine Übungsfrage. Also ich denke, ich vergleiche es aber so ein bisschen mit meiner Uni-Zeit. Ich musste dort auch lernen und ich musste dort auch Arbeiten schreiben und das hat mir auch nicht immer Spass gemacht. Und jetzt muss ich einfach Berichte schreiben, das macht mir auch nicht immer Spass. Aber das ist der Preis, den ich zahle, damit wir so leben können, wie wir leben. Mhm. Ich sehe es ein bisschen so. Mhm.
Mittlerweile ist die Älteste ja 12. Mhm. Seit 12? Nein, seit 8 Jahren oder so.
Ja, 6, 7. Irgendwie so um das herum. Oh. Du hast Kinski, warte jetzt mit 5 in Kinski. 6, 12, 6 Jahre.
60?
6 Jahre, ja.
Also er wird 12.
Ja, genau.
Okay. Also seit ungefähr 6 Jahren genau. Habe ich jetzt so schnell ausgerechnet.
Ja, genau. Ich muss aber auch rechnen. Ich weiß es aber gar nicht so. Ja.
Also seit etwa 6 Jahren macht er Homeschooling. Ja. Und du wachst wie mit, sagst du?
Ja. Ja.
Aber du sagst eben auch, es gibt Zeiten, da fühlst du dich im Saft und hast das Gefühl, das ist das höchste Leben, das du führen kannst. Und dann kommen auch Zweifel auf, zum Teil.
Ja, und das kann nebeneinander, also das geht nebeneinander, das kann ein Tag sein, dass ich beides das Gefühl habe. Mhm. Dass ich denke, was machen wir hier eigentlich und das wird nie funktionieren. Und dann hast du irgendeinen guten Moment und denkst, wow, das, genau wegen dem machen wir es ja, es funktioniert ja alles. Easy, also ja.
Mhm. Und aus dem Homeschooling raus ist dann auch nochmal so eine Idee entstanden bei dir, eine Initiative. Die heisst Wertschöpferei. Mhm. Erzähl uns noch von dieser Idee.
Wir haben uns dann angefangen zu vernetzen. Also das ist immer cool, wenn du nicht alleine als Familie einfach homeschoolst, sondern wenn du andere Menschen kennst, die das so machen und du kannst Ressourcen teilen. Und sie sind zuerst in einem Lernort und aus dem heraus hat sich dann die Idee entwickelt, dass wir einen Ort schaffen wollen, einfach für Homeschooler. Wir haben ein Gebäude gefunden, wo wir uns einmieten, Räumlichkeiten in einem Schulhaus und haben gefunden, das machen wir. Wir machen dort wie so einen Lernort, also wo wir uns einfach einmal pro Woche fix treffen mit anderen Familien und ein Thema bearbeiten, Sachen machen, die du vielleicht in einem Familienrahmen nicht unbedingt machst. Oder einfach so die ganzen chaotischen Experimente oder so. Mhm. Wo ich mega froh bin, dass du das teilen kannst und nicht du alleine alles Verantwortung, also die ganze Verantwortung hast. Und aber eben auch einen Ort, wo Kurse stattfinden, wo man sich treffen kann, was auch immer, genau. Mhm. Also wir hatten dort recht viele Ideen gehabt, was wir dort machen könnten, ja.
Du hast ein Schulhaus gefunden, oder? Mhm. Wo du wirklich da können umbauen, die ihr nicht mehr nutzen
können. Ja, genau. Also einfach eine Etage von diesem Schulhaus haben wir mieten. Mhm. Hat ihn dann gestrichen und eingerichtet, parat gemacht. Ja, so einen ganzen Sommer lang, genau. Mhm.
Und dann ist es nicht so erfreulich weitergegangen.
Ja, wir haben das mit zwei anderen Familien fix. Also die haben gesagt, sie sind dabei, wir machen das. Und die haben aber dann beide im Laufe von dem, es war nicht ganz ein halbes Jahr, gewesen, beschlossen, dass sie nicht mehr homeschoolen wollen. Und dass ihre Kinder in eine Schule schicken. Und dann waren wir alleine da gewesen, und wir haben schon Werbung gemacht und alles. Und es war dann noch eine Familie gewesen, die gesagt hat, sie machen das mit uns. Also eine neue. Und es war natürlich eine finanzielle Frage gewesen. Also wir haben mit diesen drei Familien, also das dritte gerechnet, plus vielleicht noch ein, zwei mehr. Und dann können wir den Mietpreis gut stemmen, dann ist das kein Problem. Und wenn du natürlich plötzlich nur noch das zweite bist und einen höheren Mietzins hast, dann ist das einfach wie fast nicht tragbar. Mhm. Und wir sind dann wirklich vor der Wahl gestanden. Entweder tun wir jetzt nochmal mega viel investieren, Und suchen wirklich eben Leute, die uns helfen, den Mietzins zu tragen, oder wir müssen aufhören. Und dann ist parallel dazu, haben wir ein Haus kaufen, ein renovationsbedürftiges Haus, und haben dann gefunden, also alles zusammen geht einfach nicht.
Wir privat,
ja,
oder?
Wir privat, ja, als Familie, genau. Wir können das nicht alles mehr machen.
Mhm. Und dann hat er das Schuhhaus wieder wie abgegeben, oder?
Ja, dann haben wir innerhalb von einem Monat, also wir hatten dort ein cooles Verhältnis mit diesen Vermietern, und die sind uns so fest entgegengekommen, aber haben dann einfach wirklich innerhalb von einem Monat müssen einfach alles wieder rausräumen, was wir über ein halbes Jahr haben reingeräumt. Und das war schon ein bitterer Moment, wirklich so zu wissen, okay, das geht jetzt einfach nicht.
Mhm.
Das ist jetzt in dem Fall nicht das, wie wir es uns vorgestellt haben.
Was macht das? Ja. Oder was hat das mit dir gemacht? Also würdest du sagen, es war ein Scheitern gewesen, oder würdest du es anders?
Nein, hat es nicht als Scheitern. Also natürlich kann man es von außen als Scheitern anschauen. Und ich habe das auch so, also ich habe das zum Teil schon als Versagen erlebt. Das war mega schlimm gewesen. Das ist so, ich weiss noch, wie ich dort war und habe gestrichen und habe gedacht, wow, ich streiche das für all die Menschen, die jetzt kommen und da Kaffee trinken, und habe so Freude gehabt, dass ich das ausleben kann. Und also, ich bin mega gerne so Gastgeberin und habe gedacht, ah, oh, da kann ich endlich das so ein bisschen ausleben. Jetzt haben wir da coole Räume und dann musst du das alles abprotzen. Und denkst so, was soll das eigentlich? Und ich habe doch gedacht, das ist gut und es ist eine gute Idee, warum funktioniert sie nicht?
Mhm.
Ja, also da habe ich schon gebrüllt. Bis es so ein bisschen dürren war und wie klar war, es ist einfach so.
Mhm.
Es kann, ja.
Was sicher geholfen hat, ist, dass ihr eben schon wieder ein neues Projekt vor Augen gehabt habt, oder? Mit dem neuen privaten Haus, das ihr für euch privat als Familie für umgebaut habt.
Ja, aber das Zehnte ist wie soll ich, ja, also ich glaube, wenn du ein Mensch bist, der einfach von einem Projekt zum nächsten hüpft, dann ja, nein, also ich gehe rein. Das ist die Wertschöpferei und die gibt es ja nach wie vor, einfach nicht in dem Rahmen, wie ich es mir hat gewünscht.
Mhm.
Dort gehst du tief rein und dort gehst du alles rein und dann ist das nicht mehr und dann nimmst du schon Abschied. Und dann natürlich kannst du sagen, ja, das lenke ich mir jetzt vielleicht ein bisschen ab und ja, das ist schon wieder ein cooles Projekt, aber wegen dem ist das andere Projekt gleich nicht mehr da. Also, und musst du eben so einen Abschied nehmen.
Mhm.
Das
ist halt der Ruheprozess.
Ich, das braucht ja
auch wahnsinnig viel Energie, oder?
Ja, total. Und vielleicht habe ich mich sogar ein bisschen geschämt. Ich glaube, ich habe mich auch geschämt, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Und dass wir jetzt so haben gesagt, du geht und da sind wir und das machen wir und dann geht es nicht. Warum auch immer es nicht geht. Also ich habe schon Erklärungen oder weisst du, für das. Und gleich, ja.
Aber also fühlt sich schon ein bisschen als Versagen an.
So, es fühlt sich als,
ja. Wenn eine Scham drinnen ist, oder?
Aber ich habe jetzt, Scheitern ist für mich so, wie soll ich sagen, das ist so etwas Endgültiges.
Mhm.
Ich weiss nicht, warum. Und Versagen ist, das kann passieren.
Mhm.
Weil Scheitern ist einfach fertig. Und es ist ja nicht fertig. Es geht ja gleich weiter, einfach anders.
Mhm.
Ja. Ein so.
Mhm. Mhm. Aber ich finde es sehr bewundernswert. Weißt du, wie viel Mut du hast, eben auch mit Mamas Unplugged, mit dem Homeschoolen, mit der Wertschöpfung. Du tust immer wieder deine Ideen so umsetzen, aber es braucht wahnsinnig viel Mut. Aber das nimmst du nicht so wahr.
Nein, das sind wir nicht so wahr.
Springt dir einfach so.
Ja, das passiert mir einfach.
Mhm.
Und das kommt ja aus mir raus und das kommt vom Leben, das rund um mich herum ist. Und dann nehme ich das einfach und mache das. Und alles, was Sinn macht, in meinen Augen mache ich. Oder alles, was dient, sei das jetzt mir oder anderen, finde ich auch unbedingt machen.
Und ist es der Rückschritt in der Wertschöpferei, ändert das etwas am Mut, so Ideen umzusetzen für dich?
Ich glaube es nicht.
Wirst du vorsichtiger oder nicht?
Man lernt natürlich mit jedem Projekt, das man macht, lernt man dazu.
Mhm.
Aber mehr so, ich nehme aus dem, was ich habe gelernt, aus all diesen Projekten raus, tue ich neue Projekte vielleicht anders angehen oder tue nochmal dort her denken. Aber schlussendlich hätte ich jetzt das Gefühl, müsste ich jetzt meine Mann fragen. Aber da ist ein bisschen vorsichtiger. Aber wenn eine gute Idee da ist und ich finde, das macht Sinn, möchte ich das unbedingt machen.
Mhm.
Warum nicht? Und das Scheitern oder quasi die Angst vor dem Scheitern. Ich finde immer, oder warum würdest du jetzt sagen, es braucht Mut?
Eben wahrscheinlich wegen der Angst vor dem Scheitern.
Ist das das, was Mut braucht?
Ich glaube es, ja.
Dass man...
Ja, also
okay.
Wenn ich jetzt von mir rede, glaube ich schon, ja. Es braucht mir Mut, etwas einfach umzusetzen, weil ich habe Angst zu scheitern. Und eben genau das, was du beschrieben hast, ist vielleicht nicht die Scham.
Ja.
Ich habe jetzt etwas gezeichnet, oder? Also ich imaginiert so etwas vorzeichnet, so. In die Luft und
niemand interessiert.
Nein, es wird
zum Beispiel,
nicht.
Und es wird nicht. Ja. Weißt du, es ist ja immer eine Frage, wie definierst du Erfolg? Ja, muss denn etwas genau erfolgreich sein? Also hätte ich jetzt nicht müssen abheben mit diesem Projekt und hätte es total müssen ein Run werden und ist das dann gut und richtig? Und ich finde, ja, nein.
So ein Erfolgsdenken hast du nicht.
Und natürlich kann ich das auch, das treibt mich auch an. Aber ich habe so viel, aber bei Mamas Unplugged, wir haben Vernissagen gemacht, wir haben ein Buch rausgegeben, wir haben Podcast gestartet. Weißt du, wir haben ganz viele so kleine Projekte gemacht. Und nicht jedes ist gleich, in Anführungszeichen, erfolgreich gewesen. Und ich habe bei jedem irgendwie Schiss gehabt. Natürlich habe ich Schiss gehabt. Ah, vielleicht kommt ja niemand. Vielleicht interessiert das gar niemand, was ich da erzähle, was ich schreibe, was wir organisieren. Und man lebt mit dem, dass es, wie es dann auch rauskommt. Ob es jetzt mega viel interessiert oder ob es nur ein Teil interessiert. Mhm. Ich finde, dort muss man sich mega fest lösen. Und das habe ich schon gelernt, glaube ich, über die Zeit. Und das hilft mir auch, um zu sagen, ich mache es einfach. Und dann ist es halt dann das gewesen. Mhm. Und für uns hat sich ja das Investment, jetzt gerade vor Wertschöpferei, für uns als Familie ist das eine Riesenbereicherung nach wie vor. All die Leute, oder für mich, all die Leute, die ich kennengelernt habe, also Freundinnen, die ich jetzt habe, die aus dem raus sind entstanden, mhm, wäre nie passiert, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also ich finde, ja, man muss vielleicht einfach mal machen und gar nicht zu viel erwarten und mhm, einfach mal schauen, was passiert. Mhm.
Ihr habt dann eben das Haus privat gekauft, mm-hmm, das ihr jetzt umgebaut habt, mm-hmm, in den letzten Monaten. Mm-hmm. Jetzt seid ihr gezügelt vor ein paar Monaten. Mm-hmm.
Wochen, fast noch. Wochen. Ja.
Das war sicher auch anstrengend, oder?
Das war das anstrengendste vom Leben, glaube ich. Die letzten paar Wochen, ja.
Das Zügeln? Oder
beides zusammen kombiniert. Das ist wirklich... ja, also ich glaube, ich habe noch nie so viel geschafft und noch nie so viel müssen aushalten, emotional, wie, ja. Also ich habe wirklich, wie soll ich sagen, keine Kapazität, ich bin mir das nicht gewöhnt, keine Kapazität haben in meinem Kopf zum Denken. Ich denke immer. Und ich habe immer noch Zeit zum Zuhören oder irgendetwas mir aneignen. Und das war dann wirklich eine Zeit, in der ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr abmachen mit Leuten, ich konnte fast nicht mehr austauschen mit Menschen. Also es hat sich alles so zusammengeschrumpft auf wirklich nur noch umbauen, zügeln, wir als Familie irgendwie schauen, dass wir immer zu essen haben, fertig. Mhm. Und das ist mega schlimm. Also ich bin sehr froh, ist es durch, einfach weil es so einschränkend ist.
Mhm. Jetzt seid ihr gezügelt, mhm, habt euch schon ein bisschen eingerichtet in diesem mhm neuen Haus. Wie geht es dir?
Jetzt würde ich sagen, jetzt geht es mir viel, viel besser. Also jetzt ja, ich merke es, wenn ich jetzt im Austausch bin mit Freunden, jetzt habe ich wieder, ich kann wieder zuhören, ich kann wieder antworten. Ich habe plötzlich wieder Zeit, aber den Montagmorgen finde ich jetzt ganz schlimm. Jetzt habe ich wieder Zeit, um zu denken, hey, das ist der Montagmorgen, was mache ich eigentlich die ganze Woche? Dann habe ich vorher gar keine Zeit gehabt, um zu überlegen. Und jetzt, weißt, jetzt kommt so wieder, jetzt kommt der Alltag. Und jetzt muss ich den wieder neu gestalten, in neue Räumlichkeiten. Einfach so, an dem merke ich, jetzt kann ich wieder in ein Gestalten reinkommen. Mhm. Ja.
Und hast du Vorstellungen, Pläne, Zukunftsträume?
Also jetzt... ist wie klar, wir müssen jetzt einfach zuerst mal noch weiter umbauen. Wir sind noch nicht ganz fertig und die Umgebung ist nicht fertig, aber wir haben in dieser Umgebung haben wir natürlich auch wir haben noch eine Garage und wir haben noch so ein Bienenhäuschen. Und dort bin ich natürlich am Denken, was kannst du mit diesen Gebäuden machen? Mhm. Also dort bin ich schon am Umbauen oder am einfach Projekt herdenken oder Möglichkeiten herdenken.
Ideen schon, ja.
Aber jetzt nicht so... Also es ist klar, jetzt sind wir zuerst mal am Ankommen, jetzt kümmern wir uns zuerst mal um das, kümmern, was vor unseren Füßen liegt. Mhm. Es ist ja so viel liegen geblieben noch, jetzt muss ich zuerst mal ein bisschen aufräumen und ein bisschen büscheln. Mhm. Ja.
Also eine Frage, die noch so in meinem Hinterkopf rumschwirrt, ist, mhm, du hast mir erzählt, aber du bist frei in einer Freikirche aufgewachsen. Mhm. Was dich antreibt, ist eine Liebe für die Menschen, oder? Irgendwie mhm die Psychologie und die Geschichten, die du erzählst, irgendwie auch so das... Der Wunsch, Menschen zu helfen, Menschen zu heilen.
Mhm. Also ich kann sie nicht heilen.
Ja.
Also ja, das habe ich auch nicht das Gefühl.
Aber das Entwickeln oder das Gestalten irgendwie, oder? Also mhm ist da von dem christlichen Glauben, von dem Glauben an Gott oder eben an eine mhm heilsam mhm wirkende Kraft geblieben bei dir? Oder an was glaubst du?
Nein, ich würde nicht sagen, der Glaube, weißt du, was ist der Glaube? Der Glaube ist einfach eine Überzeugung von Sachen. Und für mich ist Gott, du kannst Gott ganz unterschiedlich erleben und anschauen und du kannst dir als Mensch unterschiedliche Vorstellungen entwickeln. Für mich ist, glaube ich, einer der gemeinsamen Nenner, den man von Gott hat, ist, dass Gott etwas liebend, also so die, also eine Grundliebe hat. Also das ist schon, und das, also vom Christlichen her auch, die Grundliebe für Menschen. Und natürlich, wenn du davon ausgehst, dass du ein Geschöpf bist von einem liebenden Gott, dann muss ja die Liebe auch in dir innen sein. Das heisst, du kannst jetzt sagen, ja, das ist mein Glaube, der das macht. Und ich würde jetzt aber nicht sagen, es ist per se mein Glaube, sondern es ist mehr einfach etwas, was mir gegeben ist und mich von innen raus antreibt. Das muss ich nicht holen, das ist in mir, das macht mich aus und es macht mich aus in dieser Intensität, was bei mir vorhanden ist. Und ich habe schon einen mega starken Wunsch nach Auflösung vielleicht. Und das würde ich jetzt mit Heilen bezeichnen. Also ich kann nicht Menschen heilen und ich kann Menschen auch nicht sagen, so musst du durchlaufen und dann wirst du heil. Mehr so das Entwickeln, ja, was ist denn bei dir und was denkst denn du über das Leben und was macht denn, dass du zum Beispiel blockiert bist? Das ist etwas, wo ich gerne mit Menschen würde entwickeln oder wo ich auch gerne mit mir entwickeln. Was ist denn das, was macht, dass ich nicht in ihrer Freiheit bin? Also, vielleicht ist es mehr das, was mich antreibt, ich will gerne frei sein. Und darum ist das Homeschoolen eigentlich etwas, was mir trotz allem mega fest entspricht, weil es mir so viel Freiheit ermöglicht. Und wenn du kannst frei sein und frei bei dir sein und nicht immer musst denken, was denken die anderen und was sollte ich denn noch machen, weil irgendjemand hat ja gesagt, ich muss so oder so sein oder eben, ich muss doch Erfolg haben. Wenn du kannst frei sein, dann kannst du mit Niederlagen gut umgehen und du kannst, glaube ich, auch mit Erfolg gut umgehen, weil du führst, es macht nichts mit dir. Es definiert nicht, wer du bist. Und das ist die Freiheit, die ich mir für mich wünsche und die ich für mich immer wieder versuche, herzukommen oder zu entwickeln. Und das wäre das, was ich mir natürlich auch für andere Menschen würde wünschen, weil es einfach gut tut. Ja.
Also du, glaubst du an einen Gott?
Ja. Ja.
Und ist das für dich etwas Dialogisches? Also bist du im Gespräch mit ihm? Wenn du sagst, du musst es dir nicht holen, das ist eigentlich in dir. Dann ist es ein Zustand, wo du drinnen bist,
die Gottheit, die
Gegenwart von Gott oder so, oder gibt es
das schon, bin ich immer Suche wieder am Rausfinden. Ja, es ist immer wieder ein neues Suchen und Finden. Und vielleicht auch mal ein Nicht-Finden und aushalten, dass man nicht einfach findet. Und dass Gott vielleicht anders ist, als man gerne hat oder als man gedacht hat. Und das, ich glaube, Gott funktioniert nicht einfach. Also eben, wenn du so aus dem christlichen Gedankengut rauskommst und vor allem aus der Freikirche rauskommst, hast du so das Gefühl, Gott, es ist wenn A, dann B. Und wenn ich jetzt das mache, dann macht Gott das. Und das funktioniert in meinem Verständnis, ist Gott nicht jemand, der funktioniert. Und das ist auch etwas, meine Kinder funktionieren auch nicht einfach. Erziehung funktioniert nicht einfach, wenn A, dann B. Und darum ist für mich, das ist etwas, was sich durch mein Leben durchzieht. Und auch in meiner nicht suche nach Gott, einfach in meinem Sein mit Gott. Es ist einfach und ich versuche es zu entdecken. Vielleicht so.
Mega schön. Merci vielmals, Nadine.
Gern gesehen.
Dass du uns da Einblick gegeben hast in deine, ich finde es wirklich kreative, inspirierende Lebensführung. Und weiterhin alles Gute.
Danke, gleichfalls.
Danke vielmals. Nadine Schenja über ihr Leben als Mutter, die sie tagtäglich privat und auch beruflich beschäftigt. Ich bin vor allem beflügelt nach diesem Gespräch und nehme mit, dass auch ich einfach mehr ausprobieren will, dem Raum geben, der aus dem Leben entspringt und Erfolg anders definieren, wie ich das vielleicht aus der Schulzeit gewöhnt bin. In den Shownotes findest du den Link zu ihrem Blog «Mamas Unplugged» und einen Link für Spenden für ERF Medien. Wir produzieren alle Podcast-Formate nämlich dank Spenden und danken auch schon dir ganz herzlich, wenn du uns unterstützt. Weitere Geschichten aus dem Leben hörst du auch nächste Woche am Donnerstag hier im «Vis-à-vis», dann mit meiner Kollegin der Ruth Stutz. Ich wünsche bis dann eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
«Vis-à-vis». Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.